BR Heimat. Habe die Ehre.
Es ist Herbst in Bayern, die warme Zeit ist vorbei und viele haben längst wieder die Heizung aufgedreht. Heizen ist ein Grundbedürfnis, aber dieses Grundbedürfnis ist deutlich teurer geworden und auch komplizierter, gerade wenn es um eine neue Heizung geht. Mittlerweile gibt's viele verschiedene Möglichkeiten, von Pellets über Hackschnitzel bis zum Scheitholz, von Solarthermie über Photovoltaik bis hin zur Wärmepumpe. Gas und Öl gibt's auch noch. Für viele, die sich nicht auskennen mit Kilowattstunden und Co., ist das alles ein Wirrwarr. Wir wollen das heute entwirren, gemeinsam mit dem Energieberater Alexander Bär von der Verbraucherzentrale Bayern. Grüß Gott, Herr Bär. Schön, dass Sie da sind.
Ja, grüß Gott. Hallo.
Sie kommen aus der Mitte von Bayern ungefähr, nämlich aus?
Aus Weiden in der Oberpfalz, genau. Darf da die Beratungsstelle auch machen bei der Verbraucherzentrale. Und natürlich das Thema Heizung sehr, sehr oft bei uns in der Beratungsstelle. Und ich hoffe, dass ich heute etwas dazu beitragen kann, dass Sie wissen, ja, in welche Richtung sollte es eben gehen. Ja, und ich freue mich drauf.
Wie viele Energieberater gibt es von der Verbraucherzentrale in Bayern?
In Bayern gibt es um die 180 Energieberater für die Verbraucherzentrale, jeweils in den Beratungsstellen bei Ihnen vor Ort. Also bei jedem in Bayern ist es möglich, eine Beratung durch unsere Beratungsstellen eben durchzuführen. Und wenn Sie da Interesse daran haben, können Sie gerne einen Termin vereinbaren, online eben mal auf die Webseite gucken und gucken, wo ist denn die nächste Beratungsstelle.
Genau. Bei uns im Mittelpunkt steht heute der Heizungstausch. Wir erfahren viel über unterschiedliche Heizungen und auch natürlich auch ein bisschen übers Energiesparen. Mein Name ist Andreas Esner. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Viele Hausbesitzer kennen das. Die alte Ölheizung ist 30 Jahre alt, der Öltank vielleicht noch älter und irgendwas muss jetzt passieren. Bei uns zu Gast ist heute Alexander Bär, Gebäude-Energieberater, Sachverständiger für nachhaltiges Bauen und Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern. Herr Bär, die Ampelkoalition hat ja Gesetze aufgelegt, mit denen die Energiewende beschleunigt werden soll. Manchmal wurden sie auch als Heizungshammer beschimpft oder als Heizhammer. Und genauer gesagt ist damit das Gebäudeenergiegesetz gemeint. Und da ist ja auch einiges in Bewegung gekommen. Wie ist es jetzt mit alten Heizungen? Müssen die tatsächlich irgendwann raus und gegen neue getauscht werden? Gibt es da eine Austauschpflicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Das höre ich öfters mal, diese Frage. Es gibt tatsächlich eine Austauschpflicht. Die hat aber nicht die letzte Regierung eingeführt. Die gab es schon vorher, also im Gebäudeenergiegesetz davor und auch in der Energieeinsparverordnung gab es den Passus schon, dass eine 30 Jahre alte Heizungsanlage ausgetauscht werden muss. Es gibt aber diverse Ausnahmen und eine Ausnahme davon sind Niedertemperatur, sogenannte und Brennwertheizungen. Und dazu muss man wissen, dass seit Anfang der 80er Jahre eigentlich nur noch Niedertemperaturheizungen eingebaut wurden. Also betrifft es ganz, ganz wenige Menschen in Bayern. Also wirklich, wirklich im vielleicht 1%-Bereich oder ein halbes Prozent. Sie können beruhigt sein. Sie sollten sich beraten lassen, was ist das Sinnvollste. Sie haben jetzt keine, in der Regel, keine Verpflichtung, schnell auszutauschen.
Mhm. Genau. Trotzdem gibt es noch viele andere, die sich überlegen, soll ich meine Heizung austauschen, wenn sie mal so 20, 30 Jahre alt ist. Für wen macht der Austausch einer Heizung Sinn? Wann lohnt sich ein Heizungstausch?
Ja, also wenn die Heizung schon mal 20 Jahre erreicht hat, dann sollte man sich auf jeden Fall schon mal Gedanken machen, weil irgendwann demnächst wird es ja trotzdem so sein, dass es keine Ersatzteile mehr gibt. Die Heizung ist defekt. Man muss schnell handeln. Dann sollte man natürlich wissen, welche Heizungsanlage kann ich bei mir im Gebäude effizient betreiben? Was kann ich überhaupt betreiben? Und ja, wie sehen die nächsten Schritte aus? Saniere ich das Gebäude vielleicht auch noch zusätzlich? Und je nachdem muss man natürlich gucken, welche Heizungsanlage wähle ich hier aus.
Eine Heizung austauschen, eine neue Heizung kaufen, ist ja finanziell ein großer Posten. Da sind wir schnell einmal bei 20.000, 30.000 Euro, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich würde sogar sagen 35.000 bis 40.000 kann es schnell mal sein. Aktuell gibt es aber sehr, sehr hohe Förderungen. Also die KfW fördert das Ganze den Heizungsaustausch und man bekommt zwischen 30%, was die Grundförderung ist, bis zu 70% der Kosten eben gefördert. Und wenn man auch einen Kredit dazu benötigt, gibt es auch ein zinsgünstiges Darlehen unter 1% für den Restbetrag. Also aktuell sind die Voraussetzungen für eine Förderung oder den Heizungstausch ja sehr gut. Und wer weiß, ob das noch länger so bleiben wird.
Genau, vielleicht sollte man sich beeilen.
Ja, also aktuell gibt es von der Regierung keine Planung, dass eingekürzt wird, aber schon erste Stimmen, dass es doch weniger sein wird.
Da gibt es die Grundförderung, also bei diesen 70%, bei diesen möglichen, die sind 30%.
Die Grundförderung ist in 30%, das bekommen Sie auf alle Kosten, genau. Ich muss noch dazu sagen, die förderfähige Höchstsumme ist natürlich irgendwo gedeckelt. Also Sie kriegen diese Prozentzahl nur auf eine Höchstsumme.
Genau. Und wo ist die?
Die ist jetzt im Ein- und Zweifamilienhausbereich bei 30.000, also bei einem Familienhaus 30.000 Euro. Und wenn Sie eine weitere Wohneinheit haben, bis zur achten Wohneinheit, erhöht sich das um 15.000 Euro jeweils. Also wenn Sie ein Einfamilienhaus haben, werden nur 30.000 Euro gefördert mit dieser Prozentzahl. Und wenn Sie aber 40.000 Euro bezahlen müssen, kriegen Sie auf die Differenz von 10.000 Euro eben keine Förderung.
Aber wenn man jetzt mal sagt, 30.000, davon 70% sind ja dann auch 21.000, wenn ich richtig gerechnet habe, die man dann bekommt.
Genau, also ist trotzdem eine sehr hohe Summe. Und wenn man unterm Strich das vergleicht, eine neue Öl- oder Gasheizung liegt mittlerweile auch zwischen 16.000 und 18.000 Euro. Und in der Regel mit den Förderungen bezahlen Sie für eine Heizung mit erneuerbaren Energien auch nicht mehr, als wenn Sie eine Heizung mit fossilen Energieträgern einbauen würden.
Diese Förderungen, bekommt die jeder?
Die bekommt grundsätzlich jeder Eigentümer, der eine Heizungsanlage einbaut. Die Antragstellung ist unterschiedlich. Auch im Mehrfamilienhausbereich ist das möglich. Da ist es aber etwas komplizierter.
Genau. Ich wollte gerade sagen, es ist gar nicht so einfach, so einen Antrag zu stellen. Man muss sich da viel Zeit nehmen und sich durch alle wichtigen Formulare durchkämpfen. Manche Heizungsbauer, die helfen einem dabei oder übernehmen es sogar. Welche Beratung bietet da die Verbraucherzentrale? Gibt es da Hilfestellungen, dass man sich durch diesen Antragswust durchkämpft?
Ja, da helfen wir gerne weiter. Also grundsätzlich beraten wir, wie die Antragstellung eben stattfindet, genau, und geben Tipps und Tricks dazu. Und in der Regel stellt der Heizungsbauer dann den Antrag mit dem Verbraucher zusammen. Oder wenn das nicht möglich ist oder der Heizungsbauer das nicht anbietet, hat man die Möglichkeit, einen Energieberater vom freien Markt zu beauftragen. Und dazu können Sie sich in der Energieeffizienzexpertenliste online einen Energieberater bei Ihnen vor Ort heraussuchen und gucken, ob der Heizungsförderung auch mit begleitet und diesen beauftragen.
Und diese Liste, wo findet man die im Internet?
Die findet man online eben unter www.energieeffizienzexperten.de. Das ist eine Liste von der Deutschen Energieagentur. Und auch Energieberater, die da eingetragen sind, die müssen eine regelmäßige Fortbildung nachweisen und auch eine dementsprechende Ausbildung.
Die kennen sich aus.
Die kennen sich aus.
Das ist Habe die Ehre und unser Thema ist heute der Heizungstausch. Wir erfahren früh aus erster Hand in dieser Sendung vom Alexander Bär, Experte bei der Verbraucherzentrale Bayern. Wir haben gehört, dass es staatliche Förderungen gibt für den Austausch der alten Heizung gegen eine neue, klimafreundlichere Heizung. Es ist eine gute Zeit. Der Staat fördert so einen Heizungstausch mit, eigentlich kann man schon sagen, üppigen Förderungen. Und damit wären wir jetzt bei der nächsten Frage. Wie kann ich herausfinden, welche Heizung am besten zu mir passt, beziehungsweise für mein Gebäude oder meine Wohnung am besten geeignet ist? Wie findet man sowas heraus, Herr Bär?
Ja, also der erste Schritt wäre schon mal zu gucken, ist denn die kommunale Wärmeplanung schon abgeschlossen? Also alle Kommunen sind ja dazu verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung aufzustellen und zu gucken, macht es denn vielleicht Sinn, in einem bestimmten Gebiet ein Fernwärmenetz zu machen oder irgendwelche anderen Maßnahmen, zum Beispiel Wasserstoff, wobei Wasserstoff wahrscheinlich gar kein Thema sein wird. Also nur die wenigsten werden da eine Möglichkeit haben. Das würden wir alles für die Industrie brauchen, denke ich mal, und für den Schwerlastverkehr. Und wenn die schon vorliegt, dann weiß man, ja sicher, da kommt kein Fernwärmenetz oder da habe ich vielleicht die Möglichkeit. Und wenn eben kein Fernwärmenetz geplant ist, dann muss ich mich eben selber darum kümmern. Dann muss ich gucken, welche Heizung ich einzeln selbst austauschen kann in meinem Gebäude. Und da natürlich die Voraussetzung, ist es technisch denn sinnvoll für dieses Gebäude, da mal zu gucken. Da helfen eben die Energieberater vor Ort, um das herauszufinden. Wie lange hält denn die Heizungsanlage noch? Mhm. Ist die schon sehr alt? Hat die schon Störungen, irgendwelche Defekte? Muss man jetzt schnell handeln? Ist natürlich auch ganz wichtig. Und was hat man in Zukunft vor? Will man am Gebäude noch andere Maßnahmen durchführen? Will man Dämmmaßnahmen machen? Die Außenwand dämmen, das Dach dämmen oder die Fenster austauschen? Denn das spielt ja auch eine Rolle, welche Heizungsanlage ich im Endeffekt einbauen kann.
Mhm. Warum
oder eigentlich? Auch soll. Genau. Ich mache es an einem Beispiel einer Wärmepumpe fest, weil die Wärmepumpe darf zum Beispiel nicht zu groß dimensioniert werden. Wenn die Leistung zu groß ist der Wärmepumpe, dann kommt die in einen Taktbereich und geht ziemlich schnell kaputt, hält dann keine 20 Jahre, sondern unter Umständen bloß 10 bis 15 Jahre. Und wenn die zu klein dimensioniert wird, dann braucht man sehr viel Strom, weil der Heizstab viel zuheizen muss. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, eine Heizlastberechnung durchzuführen und die genau auszulegen. Und wenn man natürlich im Nachhinein dann eine Außenwanddämmung anbringt, dann braucht man nach, statt einer 10 kW Heizung oder einer 15 kW Heizung halt nur noch 7 oder 6 kW, also wesentlich weniger. Und dann ist die Heizung eigentlich wieder falsch ausgelegt. Deswegen sollte man natürlich da einen guten Plan machen. Also wo will ich hin mit meinem Gebäude? Und wenn ich die Heizung gleich am Anfang tauschen will und keine weiteren Maßnahmen durchführen möchte, dann gucke ich natürlich, was ist jetzt technisch möglich. Und falls nicht, wenn die Heizung noch in Schuss ist, gut läuft und ich erstmal noch Dämmmaßnahmen am Gebäude durchführen möchte, dann kommt die Heizungsanlage am Schluss natürlich.
Mhm. Genau. Sehr interessant. Zu den Dämmmaßnahmen kommen wir noch in den Laufe dieser Sendung. Jetzt schauen wir mal zu den Wärmepumpen. Wie funktioniert eine Wärmepumpe eigentlich?
Ja, ganz vereinfacht gesagt, funktioniert eine Wärmepumpe wie ein Kühlschrank. Also jeder hat einen Kühlschrank bei sich zu Hause. Beim Kühlschrank ist es so, dass die Wärmeenergie aus dem Innenraum des Kühlschranks eben abgegeben wird an die Küche, in der er aufgestellt ist. Und bei der Wärmepumpe ist es so, dass eben die Wärme von der Außenluft in das Gebäude hineingebracht wird. Und das Ganze funktioniert eben mit einem sogenannten Kältemittel. Das Kältemittel verdampft schon bei ganz niedrigen Temperaturen. Und bei diesem Verdampfungsprozess, wo der Aggregatzustand sich ändert, wird viel Energie mit aufgenommen. Diese Energie wird dann auch nochmal durch einen Kompressor hochkomprimiert und im Gebäude nutzbar gemacht. Also im Grunde, wie gesagt, wie ein Kühlschrank, nur dass wir umgekehrt arbeiten.
Mhm. Genau. Und Stichwort hochkomprimiert, das ist wahrscheinlich der Schlüssel, weil ich denke mir jetzt, wenn es jetzt draußen nur 10 Grad hat und in der Wohnung wo ja 20 Grad, kann dann die, zum Beispiel jetzt die Luftwärmepumpe, aus diesen 10 Grad Außentemperatur so viel rausziehen, dass sie innen heizen kann?
Ja, also das ist gar kein Thema. Also auch bis minus 14 Grad Außentemperatur ist immer noch Wärmeenergie in der Luft enthalten. Also es gibt ja den absoluten Nullpunkt bei minus 273 Grad. Ja. Genau, und bis dahin ist noch Wärmeenergie in der Luft enthalten. Und die Wärmepumpe kann der Luft die Wärmeenergie entziehen. Natürlich bei minus 14 Grad unter einem höheren elektrischen Aufwand. Mhm. Und da sind wir dann natürlich nicht so effizient unterwegs. Aber warm wird das Gebäude auf jeden Fall. Also da braucht man keine Sorge haben. Das funktioniert, aber natürlich nicht unter so einer hohen Effizienz, wie wenn es eben draußen dann plus 10 oder plus 15 Grad hat.
Ja. Genau. Und die Wärmepumpen, die laufen mit Strom?
Die laufen mit Strom, genau. Der Clou bei der Sache ist, man steckt eine Kilowattstunde an Strom hinein und bekommt eben mindestens 3, wenn es gut läuft, natürlich 4 Kilowattstunden Wärmeenergie dabei raus. Und dann habe ich einen Wärmepreis von ca. 10 Cent, 10, 9, 8 Cent in dem Bereich. Und das ist günstiger, als aktuell mit Öl und Gas zu heizen. Also auch der Betrieb der Wärmepumpe übers Jahresmittel, auch wenn es draußen mal kalt ist, ist aktuell günstiger, als mit Öl und Gas zu heizen. Und wenn wir jetzt natürlich auf unseren Anfang zurückkommen, die Investitionskosten sind durch die Förderung fast gleich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Der Betrieb ist günstiger, macht es natürlich Sinn, auf erneuerbare Energien umzustellen.
Und wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, kann einen großen Teil vom Strom, den die Wärmepumpe braucht, auch selber machen?
Ja, einen Teil, würde ich sagen. Also das ist ja ein bisschen gegenläufig. Gerade im Sommer haben wir natürlich den höchsten Ertrag bei der Photovoltaikanlage und den können wir jetzt aktuell noch nicht mit in den Winter nehmen, wo wir den höchsten Heizwärmebedarf natürlich haben.
Ja.
Und deswegen würde ich jetzt realistisch sagen, 15-20% des Wärmepumpenstroms kann man über die Photovoltaikanlage abdecken. Mehr ist da aktuell noch nicht möglich. Aber unabhängig davon macht die Wärmepumpe auch ohne Photovoltaikanlage Sinn, wenn sie effizient läuft.
Mhm.
Genau. Also wenn das Gebäude oder die Wärmeverteilung dafür passt.
Mhm.
Also das würde ich immer eigentlich trennen. Photovoltaikanlage an sich macht Sinn, hat circa eine Amortisationszeit von 11 bis 13 Jahren. Und unabhängig davon, die Wärmepumpe, schön, wenn die Photovoltaikanlage da ist, aber die Wärmepumpe an sich muss effizient funktionieren.
Man braucht keine Photovoltaik, wenn man eine Wärmepumpe einbaut. Das muss man extra sehen.
Genau. Ja.
Jetzt gibt es natürlich schon manche Bedenken. Einige haben sie jetzt schon ausgeräumt. Aber zum Beispiel, was ist, wenn der Strom ausfällt? Dann der Firma.
Ja gut, wenn der Strom ausfällt, dann läuft ihre Öl- und Gasheizung auch nicht, weil die braucht natürlich auch Strom. Und alles andere ist ja, was immer die Netzstabilität betrifft, da wird aktuell ganz viel Geld in die Hand genommen. Ich sehe es bei uns, der Südostlink auf der Autobahn, wenn man von Weiden Richtung Tirschenreuth rauffahrt, also da wird jetzt massiv ausgebaut. Also ich habe da gar keine Bedenken, dass wir da ein Problem bekommen würden.
Mhm.
Und wir haben ja aktuell eher ein bisschen zu viel PV-Strom oftmals im Netz. Das wird jetzt ja irgendwo ein bisschen angegangen mit dem neuen Solarspitzengesetz. Also da wird ganz viel unternommen. Einen Blackout wird es nicht geben. Das ist ein Quatsch. Und wie gesagt, wenn es keinen Strom gibt, dann
geht
die andere Heizung auch nicht.
Eine weitere Möglichkeit für eine neue Heizung wäre eine Holzheizung. Das heißt jetzt zum Beispiel entweder einen Scheitholzkessel oder eine Pelletsheizung. Vor- und Nachteile?
Also Holz und Holzpellets ist immer dann sinnvoll, wenn zum Beispiel eine Wärmepumpe aus technischen Gründen nicht funktioniert. Also wenn die nicht effizient arbeiten kann, dann ist es eine Alternative. Ist eben auch eine Heizung mit erneuerbaren Energien, gerade im ländlichen Bereich, wo ich ja auch herkomme. Wenn man dementsprechend selber Wald hat und das Restholz anfällt, macht es natürlich Sinn, das zu verwenden.
Mhm.
Man muss aber an sich sagen, 80% in Deutschland heizen ja immer noch mit Öl und Gas. Das sind enorme Energiemengen.
Wie viel? 80?
Genau. Also es sind enorme Energiemengen, die wir benötigen. Und diese kompletten Energiemengen können wir jetzt nicht mit Biomasse ersetzen, weil das ja irgendwo begrenzt ist. Deswegen ist eine sinnvolle Alternative, gerade im ländlichen Bereich, würde ich jetzt mal sagen, und im Denkmalbereich, wo man jetzt sagt, aufgrund der hohen Vorlauftemperaturen ist es vielleicht nicht möglich, eine Wärmepumpe effizient zu betreiben.
Mhm. Genau. Da können wir nochmal kurz einsteigen zum Verständnis. Hohe Vorlauftemperaturen, das sind diese klassischen Heizkörper, oder?
Genau.
Älteren Häusern.
Also die wurden früher so ausgelegt, dass man eben beim minus 14 Grad Außentemperatur so 75 bis 80 Grad Vorlauftemperatur benötigt hatte, um das Haus auch warm zu bekommen. Eine Wärmepumpe fühlt sich immer dann wohl, wenn sie mit höchstens 55 Grad Vorlauftemperatur, besser noch 50 Grad Vorlauftemperatur arbeiten kann, eben bei diesen minus 14 Grad Außentemperaturen.
Mhm.
Und da gibt es schon eine Möglichkeit zu sagen, man würde eine Hybridheizung noch als Alternative sehen. Also das heißt, eine Wärmepumpe mit Öl oder Gas als Spitzenlast, das ist auch eine Alternative. Oder eben dann auf Pellets zu setzen, ganz individuell eben mal gucken, wie ist das Haus aufgestellt und wo will man hin. Zum Beispiel macht eine Hybridheizung dann Sinn, wenn es aktuell noch nicht funktioniert, die Wärmepumpe alleinig eben zu betreiben. Und wenn man aber vorhat, das Gebäude nachträglich noch zu dämmen, weil wenn man danach dann dämmt, dann kann man sagen, die Öl- und Gasheizung kann man jetzt stilllegen und die Wärmepumpe reicht dann alleinig aus. Also kommt immer darauf an, wie man eben die Zukunft plant. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber Holzpellets ist auch eine Alternative, wie gesagt, genauso wie Wärmepumpe und die Hybridheizung. Und da brauchen wir halt niedrige Vorlauftemperaturen bei der Wärmepumpe. Das heißt, wenn ein altes Haus auch ist und es hat nur Fußbodenheizung, dann würde auch eine Wärmepumpe ohne Probleme funktionieren und auch effizient funktionieren. Es muss nicht gedämmt sein. Also es kommt immer auf die Vorlauftemperatur an, ob die wirklich effizient funktioniert.
Was man jetzt ganz klar merkt, so im Laufe des Gesprächs, ist, es gibt keine generellen Lösungen. Man muss sich das immer genau anschauen, wie ist die Situation vor Ort, wie ist das Gebäude, wie ist es gedämmt, welche Vorlauftemperatur ist nötig, wie ist der Platz. Pellets brauchen Platz, braucht einen Pelletsbunker, wo man die aufbewahrt.
Genau.
Und ganz wichtig ist ein Gesamtkonzept eben mit der Dämmung, wie Sie gerade gesagt haben, dass das alles zusammenpasst. Eine sehr elegante Art der Heizung ist auch die Solarenergie. Das heißt, die Energie, die die Sonnenstrahlen ja sowieso runterschicken und die man auf dem Hausdach dann nutzen kann. Das schauen wir uns gleich genauer an. Wir reden heute über das Thema Heizen und bevor wir jetzt bei der Solarenergie einsteigen, ist mir noch eine Frage eingefallen. Es gibt ja nicht nur Luftwärmepumpen, sondern auch Wärmepumpen, die zum Beispiel aus der Tiefe die Wärme gewinnen oder auch aus dem Grundwasser. Macht man das noch oder haben die Luftwärmepumpen jetzt das abgelöst?
Genau, also heutzutage gibt es das auch noch. Einmal mit Erdsonden oder mit Erdkollektoren, die Wärmepumpen. Was wir heutzutage noch öfters haben, ist mit Kollektoren, wo quasi Kollektoren in der Fläche vergraben werden im Erdreich.
Im Garten zum Beispiel?
Im Garten zum Beispiel. Hat den Nachteil, dass diese Flächen nicht bepflanzt und bebaut werden dürfen, weil sonst kann es eben zu Vereisungen kommen. Und wenn natürlich kein Platz irgendwo vorhanden ist, dann kann man eben in die Tiefe bohren. Das hat man nur noch im Neubau aktuell irgendwo, weil dann in der Regel eine Bohrung reicht. Pro Bohrung können wir es um die 6 kW Leistung aus den Sonden rausholen. Und wenn es natürlich einen Altbau haben mit einer höheren Heizleistung, dann müssen es mehrere Bohrungen machen lassen und so eine Bohrung ist nicht ganz billig. Also sie kostet um die 8.000 bis 10.000 Euro pro Bohrung. Und die Luft-Wasser-Wärmepumpen, da ist die Erschließung einfach viel, viel günstiger. Die stellt man einfach außen hin, da braucht man keine Bohrung machen. Höchstens durch die Hauswand, dass man die reinführen kann.
Genau.
Aber die Luft-Wasser-Wärmepumpe setzt sich gerade am Markt ein bisschen durch, weil die einfach von den Investitionskosten her viel günstiger ist als Erdwärme. Mhm. Und wenn man es dann über die Laufzeit sieht, spart man sich das Geld eigentlich nicht ein, was so eine Erdsondenbohrung eben kostet.
Mhm. Genau. Gut. Die Energie der Sonne direkt einfangen und im eigenen Haus nutzen, das ist das Prinzip der Solarenergie, die schauen wir uns jetzt genauer an. Grundsätzlich gibt es ja zwei verschiedene Arten.
Genau, also einmal gibt es die Solarthermie, da werden die Sonnenstrahlen eben in Wärmeenergie umgewandelt und genutzt. Und was sich immer mehr durchsetzt, die Photovoltaikanlage, die Strahlung eben in Strom umwandelt. Da kann man sagen, das kann man halt flexibler nutzen, also entweder eben für den Hausstrom, dann auch für die Heizungsanlage oder für das Elektroauto, wenn schon eins vorhanden ist. Mhm. Bei der Solarthermie ist es so, da kann man nur eben die Wärmeenergie für die Heizung nutzen. Mhm. Genau. Oder für ein Pool, Schwimmbad, wenn man hat.
Genau. So für Dusche und so.
Genau. Ja. Da ist es möglich. Also das ist mal der große Unterschied. Einmal Wärmeenergie und einmal daraus Strom zu machen.
Die Solarthermie, also Wasser warm machen am Hausdach mit Hilfe der Sonne, die funktioniert vor allem in der warmen Jahreszeit. Im Winter wird es schon ein bisschen schwierig.
Genau. Und wenn natürlich auch im Sommer der Speicher mal voll ist, dann ist es halt auch so, dass die Solarthermieanlage abriegelt und es kommt keine Wärmeenergie mehr. Mhm. Bei der Photovoltaik ist es so, der Strom wird trotzdem weiterhin produziert.
Auch zum Beispiel das Auto tanken.
Genau, also da ist der Unterschied. Also ich würde mal sagen, die Solarthermieanlage hat immer noch ihre Bedeutung, vor allem als Zusatz für Heizungsanlagen mit festen Brennstoffen, also mit Scheitholz oder eben mit Holzpellets, genau. Mhm. Und immer dann, wenn man einen sehr hohen Energiebedarf vielleicht hat beim Gebäude. Also da ist die Solarthermie weiterhin sinnvoll, weil es einfach eine einfache Technik ist, nicht so hohe Kosten verursacht und eigentlich auch nicht kaputt gehen kann, so ganz einfach gestaltet ist.
Ja. Zur Solarthermie braucht man natürlich einen Speicher, einen Pufferspeicher für eine Familie ungefähr 1000 Liter oder?
Das kommt darauf an. Man kann die Solarthermieanlage entweder für die gesamte Heizungsanlage verwenden oder man kann es auch nur fürs Brauchwasser verwenden. Das ist die kleinere Variante. Da braucht man natürlich keinen Pufferspeicher für die Heizungsanlage, sondern da wird die Solarthermieanlage auf den Brauchwasserspeicher mit drauf geklemmt. Und wenn es eben heizungsunterstützend mit agieren soll, dann braucht man natürlich einen Pufferspeicher. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und da kommt es natürlich auf die Heizungsanlage an. So 800 Liter bei einer Pelletsheizung ist so eine normale Größe bei 20 kW Heizleistung der Heizungsanlage.
Auch da muss man wieder überlegen, wie bringt man diesen Pufferspeicher in den Keller oder wo stellt man den auf? Das sind auch Überlegungen, die da.
Genau, also eine Biomasseheizung heißt immer, man braucht viel Platz, man braucht Platz fürs Lager, eben für die Peripherie, also für den großen Pufferspeicher, für den Brauchwasserspeicher, wenn der extra ist, wenn es kein Frischwassermodul eben ist. Also da muss man gucken, wie kriege ich das alles unter.
Klar. Von der Solarthermie, also vom warmen Wasser, schauen wir jetzt zur Photovoltaik, also zum Strom aus Sonnenlicht. Das funktioniert auch im Winter hervorragend, auch wenn die Sonne tiefer steht oder wenn es draußen kalt ist. Wie kann ich eine Photovoltaikanlage den Strom zum Heizen nutzen?
Ja, das geht auf verschiedene Weisen. Also einmal wäre es natürlich sehr, sehr gut, wenn man den Photovoltaikstrom in einer Wärmepumpe nutzen kann, weil dann aus dieser einen Kilowattstunde erneuerbaren Energien durch die Wärmepumpe halt 3 oder 4 Kilowattstunden reine erneuerbare Energie gemacht werden kann. Also das wäre natürlich sehr, sehr gut. Und im anderen Schritt kann man es auch nutzen in einem Heizstab. Wenn man eine bestehende Heizungsanlage beispielsweise hat, wo ein Pufferspeicher vorhanden ist und auch ein Anschluss möglich ist weiterhin, da kann man natürlich einen Heizstab mit einbringen und bei Spitzenzeiten die Heizung auch nochmal mit dem Heizstab unterstützen.
Mhm. Diese Solarmodule, die Strom erzeugen auf dem Dach, die entwickeln sich ja auch ständig weiter. Wie hat sich denn da der Wirkungsgrad in den vergangenen 20 Jahren so entwickelt?
Ja, der wird tatsächlich immer besser. Also Auf der letzten Intersolar wurden sogar Module vorgestellt, die bis zu 35% Wirkungsgrad erreichen können. Das ist schon gleiches Niveau wie die Solarthermieanlage mit der Wärmeenergie. Und deswegen läuft auch die PV-Anlage der Solarthermie irgendwo ein bisschen den Rang ab, weil die Stärke der Solarthermie im Gegensatz zur Photovoltaik war immer der höhere Wirkungsgrad natürlich. Das ändert sich gerade ein bisschen, also sind noch nicht marktreif, aber es wird immer besser, also sind jetzt schon um ein Vielfaches besser als früher und da erwartet man nochmal einen ziemlich, ziemlich hohen Schritt, also es geht immer weiter.
Mhm. Genau. So eine Photovoltaikanlage, die kostet natürlich auch einiges und natürlich möchte man die Kosten irgendwann wieder herin haben. Für wen lohnt sich so eine Anlage auf dem Dach, kann man das überhaupt so einfach sagen?
Naja, pauschale Aussagen sind immer schwierig, aber in der Regel ist es so, es kommt darauf an, ob Sie einen Speicher auch mit, einen PV-Speicher auch mit installieren lassen oder nicht. Aber aktuell würde ich sagen, innerhalb von 11 bis 14 Jahren hat sich so eine Anlage amortisiert und ab dann,
ist der Strom kostenlos?
Ist der Strom kostenlos, der erzeugt wird. Also wirklich super. Es kommt immer darauf an, nutzen Sie auch schon ein Elektroauto, haben Sie eine Wärmepumpe. Je nachdem kann sich das natürlich früher amortisieren. Ja. Und für die Zukunft ist der Speicher natürlich immer wichtiger, weil es ja Bestrebungen gibt, oder ist jetzt schon so mit dem Solarspitzengesetz, dass wenn ein negativer Börsenstrompreis da ist, kriegen Sie keine Einspeisevergütung mehr. Dafür wird diese Zeit hinten an die 20 Jahre wieder drangehängt, zur Hälfte.
Mhm.
Genau, und wenn man natürlich einen Speicher hat, kann man dementsprechend ein bisschen damit arbeiten, dass man zu diesen Spitzenzeiten das Netz einmal entlastet und zum anderen eben dann auch guckt, den Speicher erstmal voll zu machen und dann vielleicht auch noch andere Dinge in diesen Zeitpunkten anschaltet. Also der Speicher, der wird immer wichtiger. Vor allem ist es auch so mit den dynamischen Stromtarifen und den Smart Metern, die kommen, wird es dann auch so sein, bei negativen Börsenstrompreisen können Sie günstig Strom aus dem Netz vielleicht auch beziehen, wenn mal viel Windstrom im Netz ist. Und damit den Speicher vollladen, nicht mal unbedingt mit der Photovoltaikanlage.
Ach, das ist ja interessant.
Und können dann natürlich diesen günstigen Strom nutzen. Wir sind noch nicht so weit, aber die Bestrebungen gehen dahin. Man braucht natürlich da irgendwo einen Smart Meter und dann die dementsprechenden Stromtarife. Und die Bundesregierung setzt das gerade um. Also aktuell ist immer noch nicht so weit, aber der Speicher wird immer wichtiger, will ich damit sagen. Und
das heißt ja im Prinzip dann, wenn jetzt jemand keine Photovoltaikanlage hat, aber stellt sich einen Speicher in den Keller und zirkt dann immer, wenn gerade zu viel Strom auf dem Markt ist oder wenn er günstig ist, zirkt sich Strom raus und speichert den bei sich im Keller und wenn er braucht, nimmt dann her. Also wäre das theoretisch auch denkbar?
Das wäre theoretisch natürlich auch denkbar, ja klar. Man muss dazu sagen, Netzentgelte zahlt man natürlich immer. Also ganz umsonst ist der Strom dann auch nicht, aber der ist natürlich um ein Vielfaches billiger und da muss man das ja gucken, wann sich es amortisiert, weil der Speicher kostet natürlich der auch kostet Geld. Deswegen ist schon ein interessantes Gedankenmodell, aber unterm Strich muss man gucken, lohnt sich das dann auch wirklich.
Ja, genau. Also Sie haben es gerade gesagt, ein Smart Meter, was ist das?
Ein Smart Meter ist quasi eine Einrichtung, die an, also ja, so ein Funkmodul, das an den Stromzähler rangeschraubt wird und viertelstündlich eben misst, wie der Verbrauch aktuell ist. Und dann kann man natürlich sagen, mit einem dynamischen Stromtarif, das ist Voraussetzung, dann bekommen Sie einen individuellen Preis. Wie gerade der Börsenstrompreis ist. Also wenn gerade viel Strom im Netz ist, ist der natürlich billiger, also viel erneuerbarer Strom. Und dann können Sie da dementsprechend den Strom günstiger beziehen. Und wenn natürlich aber der Börsenstrompreis teuer ist, dann sollten Sie weniger beziehen, wenn Sie so einen Stromtarif haben. In Zukunft sollte man auch mit Managementsystemen dann halt arbeiten, das irgendwo vorausschauend planen kann, wie wird sich der Strompreis erstmal entwickeln und das dann automatisch macht und vielleicht in Kombination eben mit dem Photovoltaikspeicher, weil selber kann man da nicht viertelstündlich einschauen und gucken, wie ist gerade der Börsenstrompreis, da wird man verrückt. Also das wird man nicht machen.
Jetzt klingt das alles natürlich ganz schön technisch und kompliziert. Aber in der Anwendung, als normaler Verbraucher, der sich jetzt nicht so gut mit Technik auskennt, kann man das schon bewältigen, oder?
Ja, genau. Also wie gesagt, also das muss ein intelligentes Managementsystem dann mit integriert werden, weil wie gesagt, man kann das nicht selber alles dann immer steuern, da wird man verrückt. Man muss ja seinen Alltag auch bewältigen, man muss in die Arbeit gehen und die Kinder zur Schule bringen und das funktioniert ja nicht. Und man kann schon per App auch irgendwo immer reinschauen. Alle Photovoltaikanlagen können ja mittlerweile, kann man ja per App alles auslesen, alles gucken.
Das dementsprechend. Ist interessant, das ist unglaublich interessant. Finde ich. Also ich habe jetzt auch seit einem Jahr eine. Und da schaut man halt immer, wenn die Sonne scheint, wie viel Strom macht er jetzt gerade und wie viel ist im Speicher und so. Und das ist immer ganz nett zu beobachten.
Und da freut man sich auch.
Das freut man sich, ohne dass ich mich großartig auskenne, aber das geht ganz einfach und es macht Freude.
Genau, und dann zeigt man auch untereinander mal her, was genau.
Wie viel Strom hast du heute gemacht?
Ja, genau. Also kann schon Spaß machen, das ist schon so, ja. Genau.
Wie ist es bei Ihnen ganz privat? Sie haben auch eine PV-Anlage?
Ja, also ich habe einmal, ich wohne in einer Eigentumswohnung, wir haben eine Wärmepumpe, Mehrfamilienhaus mit Photovoltaikanlage und im Mehrfamilienhaus ist es ja nicht so einfach, eine Photovoltaikanlage selbst zu betreiben. Deswegen ist hier natürlich die Möglichkeit, eine Balkon-PV-Anlage zu installieren. Das darf man schon als Eigentümer jeweils machen und nutze dann die zwei Platten, die ich am Balkon habe, für meinen Hausstrom nochmal.
Genau. Und Sie fahren aber elektrisch?
Genau, also wir haben ein Hybridauto. Viele behaupten dann immer, ja, das Hybridauto, man fährt ja eh nur mit Benzin, man steckt da nie an. Also bei uns ist es schon so, wir fahren 10.000 Kilometer im Jahr. Und wirklich, weil wir konsequent anstecken mit dem Hybridauto, fahren wir 8.000 Kilometer davon elektrisch. Also es geht auch. Man muss bloß wie beim Handy Da steckt man auch jeden Tag einfach an, weil sonst ist der Akku halt schnell leer. Und so machen es wir auch. Wir stecken halt automatisch an, wenn wir nach Hause kommen, und dann kann man das auch gut nutzen, natürlich. Genau.
Das ist Habe die Ehre. Heute geht es bei uns um Heizungen. In der kommenden Stunde reden wir noch drüber. Baut man sich heutzutage eigentlich noch Öl- oder Gasheizungen ein? Wie schaut es da aus? Außerdem reden wir über Wasserstoff und über das Energiesparen, über die Dämmung von Gebäuden, warum das so wichtig ist, wenn man eine neue Heizung plant. Jetzt gibt es dann zuerst die Nachrichten, den Blick aufs Wetter und auf die Straßen in Bayern. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit für uns. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zu unserer Vormittagssendung, sagt der Andreas Essner, wenn Sie gerade eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Wir reden heute über Heizungen mit dem Energieberater Alexander Bär von der Verbraucherzentrale Bayern. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Jetzt haben wir schon verschiedene Heizungsarten kennengelernt. Die Pelletsheizung, Scheitholzheizung, dann die Solarthermie, die Photovoltaik in Zusammenhang mit einer Wärmepumpe. Es gibt aber auch immer noch Gasheizungen und Ölheizungen, die neu eingebaut werden, oder,
Herr Bär? Gibt es tatsächlich noch, ist auch soweit noch gesetzlich möglich. Bei größeren Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern bis zum Mitte 2026, also gar nicht mehr so lang,
ja,
nächstes
gesagt.
Jahr, genau, ist schon soweit. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Sie dann nur noch Heizungen einbauen mit 65% erneuerbaren Energienanteil. Genau, das heißt also mindestens die sogenannte Hybridheizung mit der Wärmepumpe dann. Mhm. Und bei kleineren Kommunen unter 100.000 Einwohnern haben es noch Zeit bis Mitte 2028. Also bis dahin dürften sie noch eine Öl- oder Gasheizung einbauen. Allerdings, großes Aber, wenn sie jetzt eine neue Öl- oder Gasheizung noch einbauen, bekommen sie eine Verpflichtung auferlegt, ab 2029 mindestens 15% Bioanteil zu verheizen. Das heißt, im Fall einer Gasheizung müssen Sie einen Vertrag abschließen mit einem Gaslieferanten, der bestätigt, dass er eben 15% Biogas ins Netz einspeist von Ihrem Verbrauch. Also das, was Sie verbrauchen, 15% davon muss er mindestens einspeisen ins Gasnetz an Bioanteil. Und das kostet natürlich. Das wird natürlich ein Kostenfaktor werden. Also wenn Sie das jetzt noch machen, Biogas muss dann auch wahrscheinlich synthetisch hergestellt werden. Das können wir jetzt nicht mit lauter Biogasanlagen machen in den Mengen. Und das wird dann teuer werden. Also einmal das, was ein großer Kostentreiber ist. Und das Zweite, ab 2027 wird der nationale Emissionshandel, wir zahlen ja jetzt schon 55 Euro für die Tonne CO2-Ausstoß, beinhaltet im Gaspreis, ist schon mit eingepreist.
Aha.
Und ab 2027 wird es in den europäischen Emissionshandel übergeführt. Und die Experten gehen davon aus, dass der Preis von 55 auf 300 Euro die Tonne steigen wird. Also das wird man im Geldbeutel merken. Also es wird schon so 200-300 Euro für ein Einfamilienhaus im Jahr wahrscheinlich mehr kosten.
Bei einer Gasheizung
sein. Also diese CO2-Bepreisung, die trifft natürlich aber auch die jetzt noch eine Heizung, also die nicht neue einbauen, sondern alle. Also das trifft alle. Und der Bioanteil, der trifft nur die jetzt eben noch eine neue einbauen. Genau.
Ja. Und beim Öl ist es dann dasselbe?
Beim Öl ist komplett das Gleiche. Also auch hier, wenn Sie jetzt noch eine Ölheizung einbauen, dann müssen Sie ab 2029 eben diesen Bio-Heizölanteil mit eintanken lassen. Und wie gesagt, das wird auch ein teurer Spaß werden. Also da werden es dann ziemlich in die, ja, das wird dann schon in werden es merken im Geldbeutel. Also Sie haben da natürlich dann immer noch die Möglichkeit nachzurüsten. Das heißt, wenn jetzt wirklich Sie sagen, ich möchte nicht was anderes einbauen, ich möchte unbedingt wieder eine Ölheizung, Sie sind beratungsresistent dahingehend, dann sollten Sie zumindest schon vorbereiten, das Ganze auf eine Hybridheizung umzurüsten, dass man dann im Nachhinein vielleicht die Wärmepumpe noch zusätzlich nachrüsten kann, um dann die 65% erneuerbare Energien einzuhalten und nicht in diese Kostenfalle zu tappen.
Mhm. Genau. Eine Frage, weil Sie gesagt haben, in Städten oder in Städten bis 100.000 Einwohner gelten andere Regeln als in Städten mit über 100.000 Einwohnern, so wie ich es verstanden
habe. Kommunen,
genau. Warum eigentlich? Hat das irgendeinen Hintergrund?
Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Mhm. Es ist halt grundsätzlich so, auch in den Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern, gut, da haben sie halt vielleicht auch öfters mal noch die Möglichkeit, an ein Fernwärmenetz anzuschließen. Ja. Mhm. Kann ich mir durchaus so denken. Aber warum gerade da der Cut gemacht wurde, das kann ich jetzt...
Hat die Politik entschieden.
Das hat die Politik so entschieden. Also da erwischen sie mir jetzt einfach, also das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären, warum es so ist. Ich weiß nur, dass es so ist, genau. Und es kann ja auch sein, bei uns in Neustadt zum Beispiel, wo ich herkomme, Neustadt an der Waldnaab, wir haben schon eine kommunale Wärmeplanung abgeschlossen. Und wenn die schon abgeschlossen ist, dann kann es auch durchaus sein, dass dieses Datum auch früher eintritt. Also wenn bei uns der Stadtrat sagen würde, dieses Gebiet hier, da führen wir diese Verpflichtung schon eher ein, dann sind sie schon eher dazu verpflichtet. Wird aber normalerweise in der Regel kein Stadtrat machen, weil die wollen ja dementsprechend nicht Unruhe verursachen. Und deswegen, glaube ich, wird es nicht gemacht. Aber es ginge auch, es könnte auch unter Umständen sein, dass es schon früher der Fall ist. Das kontrolliert bei Ihnen natürlich dann, wenn Sie wieder eine fossile Heizung einbauen, der Bezirkskaminkehrer. Und der muss dann auch überprüfen, ob diese Bio-Anteile eingehalten werden. Und also Sie werden da schon kontrolliert. Also es ist nicht so, dass Sie denken, ich baue jetzt die Heizung ein und dann ist es egal, was ich eintanke, weil das kriegt eh keiner mit. Also das wird dann von den Bezirkskaminkehrern soweit auch überprüft, ob das gemacht wurde oder nicht.
Wenn Sie jetzt als Energieberater unterwegs sind, dürfen Sie dann oder zum sagen, ja, machen Sie das lieber nicht, weil das ist wert eh nichts Gescheites mehr oder so, oder müssen Sie neutral bleiben?
Also wir von der Verbraucherzentrale, das ist natürlich unsere große Stärke. Wir sind komplett unabhängig. Wir wollen auch keinen Folgeauftrag irgendwie haben, weil wir als Energieberater auch nicht am freien Markt tätig sind, dass wir irgendwelche technischen Berechnungen machen, sondern wir beraten wirklich unabhängig. Wir kommen zu den Leuten vor Ort, gucken sich das Gebäude an. Und dann kriegen Sie 2 Stunden Beratung und einen Beratungsbericht im Anschluss mit den Heiztechniken, die für Ihr Gebäude sinnvoll sind. Also es können durchaus mehrere sein. Wir sind aber da auch komplett technologieneutral. Also wir sind nicht die Wärmepumpenverkäufer, sage ich mal, vom Bundeswirtschaftsministerium, sondern wir wollen auch wirklich eine gute Einschätzung haben, was ist denn möglich, was ist sinnvoll und was macht man lieber nicht. Also wie gesagt, grundsätzlich kann man schon sagen, man sollte halt irgendwo gucken, möglichst einen hohen erneuerbaren Energienanteil hinzubekommen, weil dann sind sie für die Zukunft einfach besser gerüstet. Dann sind sie vor diesen ganzen Kostensteigerungen ein Stück weit geschützt. Und wer natürlich dann trotzdem wieder denkt, ich mache mir wieder eine Ölheizung rein, der hat halt dann, kann sie ja dann trotzdem machen bis zu diesem Zeitpunkt, aber der muss halt dann damit leben, dass es dann so ist.
Ja. Genau. Dann gibt es ja auch noch das Thema ganz oft in den Medien, das Thema Wasserstoff. Gibt es beim Wasserstoff Lösungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser?
Genau, also das Thema, das taucht immer wieder auf, also H2-Ready-Heizungen einbauen und so weiter. Also man muss dazu sagen, Wasserstoff ist der Champagner der Energien. Also das ist einfach sehr, sehr teuer in der Herstellung. Wenn man jetzt da mal betrachtet, wie setze ich den erneuerbaren Strom am sinnvollsten, wie setze ich den am sinnvollsten ein? Wenn wir jetzt eine Wärmepumpe haben, mache ich aus dieser einen Kilowattstunde, die vom Windrad oder eben von der Photovoltaikanlage kommt, kann ich 3,3 Kilowattstunden Erdgas ersetzen. Das ist einfach ein sehr hoher Wirkungsgrad, wenn man das direkt nutzen kann. Bei Wasserstoff ist es also so, wir würden diese eine Kilowattstunde erneuerbaren Strom erstmal umwandeln in Wasserstoff unter hohen Verlusten und das Ganze dann zu den Heizungen transportieren, was auch wieder ein Leitungsnetz zusätzlich voraussetzt und dann wieder unter Verbrennungsverlusten verbrennen in der Heizungsanlage. Und deswegen kann man aus dieser 1 Kilowattstunde erneuerbaren Strom dann nur 0,6 Kilowattstunden Erdgas ersetzen. Und das macht das Ganze eigentlich von der Effizienz her nicht sinnvoll und auch es wird sehr teuer werden. Und was noch dazu kommt, die meisten werden gar keine Möglichkeit haben, auf ein Wasserstoffnetz anzuschließen, denn das bestehende Gasnetz ist dafür ungeeignet.
Ja.
Und ein Wasserstoffanschluss werden nur Industrien bekommen, die nicht anders da auskommen, wie zum Beispiel bei uns in Weiden, der Bauscher, das ist eine Porzellanindustrie, die brauchen sehr viel Erdgas für ihre Brennvorgänge. Die werden vielleicht einen Anschluss kriegen für Wasserstoff und wenn sie da auf dem Weg liegen, dann werden sie vielleicht eine Möglichkeit kriegen, aber ja, das wird auch nicht sinnvoll sein.
Mhm, verstehe.
Genau.
Öl und Gas ist nicht mehr so zukunftsträchtig, aber es gibt ja große Gasnetze in Deutschland. Was passiert dann mit denen? Rein theoretisch, wenn jetzt jeder sagt, ich gebe meine Gasheizung auf, was passiert dann?
Genau, das ist eine sehr gute Frage, weil das muss ja unterhalten werden, das Gasnetz, und das kostet ja, also die sogenannten Netzentgelte. Und je weniger an dem Gasnetz angeschlossen sind, desto mehr müssen natürlich die bezahlen, die noch dran sind. Und es gibt schon erste Überlegungen, Gasnetze stillzulegen. Also es gibt schon Städte, die sagen, bis 2035 legen wir die Gasnetze still, weil es einfach dann keinen Sinn mehr macht. Genau, also das sollte man mit berücksichtigen. Also wenn bei einem selber in der Stadt so ein Beschluss schon feststeht, dann sollte man auch nochmal zusätzlich überdenken, ist denn die Gasheizung jetzt nochmal sinnvoll oder eben nicht.
Der Heizungstausch steht bei uns heute im Mittelpunkt. Jetzt haben wir schon verschiedene Heizungstypen kennengelernt. Der Austausch einer alten Heizung gegen eine neue, dazu gehört auch, dass man sich das ganze Gebäude anschaut, sagt unser heutiger Gast, weil sehr oft ist eine Sanierung des Gebäudes sinnvoll, bevor man die Heizung tauscht. Wie hoch ist der aktuelle Wärmebedarf, sollte man vorher feststellen, die sogenannte Heizlast. Herr Bär, die Gebäudedämmung, das gibt es ja schon länger, das macht man seit den 80er Jahren, da sind Unmengen an Glaswolle verbaut worden damals. Mittlerweile gibt es viele, viele neue Möglichkeiten für die Wärmedämmung und man fragt sich, mit welchen Maßnahmen erreiche ich die beste Wärmedämmung am Gebäude?
Ja, genau. Also zunächst sollte man mal gucken, steht denn demnächst irgendwo irgendwas an, bezüglich zum Beispiel Dach, muss das Dach mal erneuert werden, wie sind die Fenster, in welchem Zustand sind die Fenster, muss ich demnächst sowieso irgendeine Maßnahme mal durchführen und dann ist es natürlich sinnvoll daran zu denken, wie führe ich dann diese Maßnahme aus, wenn zum Beispiel das Dach erneuert werden muss, wie gestalte ich die Dämmung. Dann gibt es auch Maßnahmen, die wenig Kosten, wo man vielleicht auch selber machen kann. Zum Beispiel die Kellerdecke zu dämmen in älteren Gebäuden. Wenn da noch nichts eben gemacht wurde, da ist unter dem Estrich, wenn man Glück hat, vielleicht einen Zentimeter, wenn man so ein Haus aus die 70er, 60er hat, da ist vielleicht ein Zentimeter Dämmung drin und Stahlbeton, Decke und da geht natürlich wahnsinnig viel Wärmeenergie nach unten verloren. Das kann man theoretisch auch selber machen, dass man hier mal ansetzt, da eine Wärmedämmung anzubringen. Material kostet um die 2.000, 3.000 Euro.
Kann man, ist es dann auf dem Fußboden oder von unten?
Von unten an die Kellerdecke, ja klar. Also das wäre jetzt mal was. Oder die oberste Geschossdecke, wenn das jetzt nicht ausgebaut ist. Das sind so die Dinge, wo wenig Geld kosten. Das kann man selber auch auslegen, wenn das jetzt quasi ein unausgebauter Dachraum ist, dass man da auch Dämmplatten auslegt. Das wären sehr kostengünstige Maßnahmen erstmal, wo einen hohen Einsparwert haben. Und dann eben, was die großen Dinge betrifft, genau, das Dach mal angucken, wie ist das beieinander. Fenster, in der Regel nach 30 Jahren werden die ausgetauscht. Und dann auch, wie ist der Putz außen vielleicht am Gebäude noch beieinander. Bei neueren Gebäuden vielleicht noch nicht so, aber wenn man so ein Haus eben aus den 70er, 80er hat und da bladelt es am Putz schon unter, da muss man ja auch irgendwann mal überlegen, muss ich den Putz an der Stelle mal erneuern. Und in dem Zuge sollte man natürlich dann gleich überlegen, wie dämme ich das Gebäude, wie kann ich es für die Zukunft fit machen. Und dann gibt es die verschiedensten Möglichkeiten natürlich. Also sie haben gewisse Mindeststandards einzuhalten, was das Gebäudeenergiegesetz wieder vorgibt. Also wenn sie da was machen, dann müssen sie auch in einer gewissen Stärke dämmen. Und wenn man dann nur einen Ticken mehr macht, dann kriegt man meistens noch eine Förderung vom Staat. Und das lohnt sich dann natürlich richtig, weil es die Förderung auch nicht nur aufs Material gibt, sondern eben auf alles. Also auch das Gerüst, wo aufgestellt wird, die Arbeitskosten und so weiter. Und dann macht es natürlich Sinn, das gleich nach den Fördervorgaben zu machen und einen richtig guten Energiestandard da hinzubekommen. Wie packt man das am besten an? Also Eine Vorabberatung gibt es eben da auch bei der Verbraucherzentrale. Also da können wir auch vorbeikommen und sagen, was macht denn Sinn an dem Gebäude überhaupt? Kriegen Sie auch dementsprechende Beratung mit einem Bericht. Mhm. Und wenn es dann weitergeht, um eine Förderung zu beantragen, da benötigen Sie dann natürlich wieder einen Energieberater vom freien Markt. Genau, also der das Ganze begleitet und die Förderung für Sie irgendwo mit bestätigt. Genau.
Wie viel Förderung gibt es da bei einer Gebäude, einer energetischen Sanierung, also einer Dämmung einer neuen?
Genau, also es gibt 15% Grundförderung für Dämmmaßnahmen. Genau, ist natürlich auch wieder gedeckelt von der Summe her auf 30.000 pro Wohneinheit. Genau, also wenn es mehr kostet, dann wird das mehr nicht gefördert. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, was auch absolut sinnvoll ist, vorab einen sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan erstellen zu lassen. Das ist dann auch eine Betrachtung des gesamten Gebäudes, aber es geht dann sehr ins Detail. Da wird dann viel genauer geguckt, was sind das für Materialien. Das wird alles berechnet, genauestens. Und dann wird ein Plan aufgestellt mit dem Ist-Zustand und dann, wie man das in einzelnen Schritten eben zu einem Neubaustandard sanieren kann. Und wenn das vorliegt, das macht auch ein Energieberater vom freien Markt, dann gibt es statt 15 20% Förderung. Und statt 30.000 Höchstsumme wird es erhöht auf 60.000 Euro Höchstsumme. Und das Schöne dabei ist, man kommt in keinerlei Verpflichtung hinein. Also man muss das dann nicht nach diesem Plan machen. Aber wenn man eine Maßnahme umsetzt, dann kriegt man eben diese 5% Mehrförderung, was sehr viel Geld ausmacht bei höheren Beträgen, 5%. Und der Sanierungsfahrplan, der ist dann sofort wieder drin, würde ich sagen. Und das ist eben eine sehr, sehr sinnvolle Sache, um einen Plan schon mal detaillierter aufzustellen auch.
Gilt das jetzt zum Beispiel auch, wenn man sagt, wir tauschen die Fenster aus?
Ja, genau. Also Fenster ist auch eine Dämmmaßnahme. Also alles, was Gebäudedämmung betrifft, wird eben mit 15% bzw. 20% gefördert. Und da gibt es eben dann bei Einzelmaßnahmen konkrete Anforderungen an das Bauteil. Das heißt, bei Fenstern wird ein Mindestdämmwert vorgeschrieben, der sogenannte U-Wert, genau von 0,95 oder besser. Und wenn Sie das erfüllen, dann bekommen Sie diese Förderung vom Staat. Und in der Regel, wenn Sie ein dreifach verglastes Fenster haben, dann erfüllen Sie das. Also gibt es im Baumarkt nicht einmal so schlechte Fenster, die einen schlechteren Wert hätten. Also das muss man, auf jeden Fall sollte man das mit berücksichtigen. Mhm. Genau.
Jetzt hat es, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, früher hat es das gegeben, die Energieberater, die dann mit der Wärmebildkamera ein Haus fotografiert haben, oder wie sagt man da dazu?
Genau. Ja gut, da stehe ich ein bisschen kritisch gegenüber, ja. Weil ich bin ja tatsächlich auch ein ausgebildeter Thermograf und wenn da ein Energieberater, ein sogenannter, rumfährt und bunte Bilder vom Haus macht, dann kann man schon ein bisschen was erkennen, aber nicht wirklich irgendwelche Schlussfolgerungen daraus ziehen. Also bei einer ordentlichen Thermografie braucht man auch sehr viele Innenaufnahmen, um das Ganze richtig beurteilen zu können, um alle Schwachstellen herauszufinden. Und da halte ich also wenig davon, sowas durchführen zu lassen. Genau.
Wie findet man denn die schlimmsten Schwachstellen?
Die schlimmsten Schwachstellen im Haus? Ja, also im Grunde genommen kann man das auch schon viel durchs Auge eben erkennen. Und mit Erfahrung, was die Energieberater haben, ja, bei der Begehung des Gebäudes. Also Thermografieaufnahme ist nicht unbedingt notwendig. Das ist eigentlich immer, ja, eine nette Spielerei, und dass man halt vieles irgendwo mal mit bunten Bildern darstellen kann. aber der Fachmann sieht das auch mit einem geschulten Auge ohne diese Bilder. Also es gibt mittlerweile auch für Handys so Aufsätze. Man kann selber mal ein bisschen rumgucken. Ich meine, man sieht schon was, das ist schon so, aber eigentlich ist das meiste bekannt. Also da braucht man keine Thermografieaufnahme dafür.
Bevor wir jetzt über das Energiesparen reden im Alltag, noch eine Frage zur energetischen Gebäudesanierung. Wenn man jetzt ein Gebäude dämmt oder da verschiedene Maßnahmen ergreift, neue Heizung, Dämmung, neue Fenster, welchen Standard kann man erreichen? Wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus aus den 70er Jahren nimmt, kann man das auf den Standard von einem Neubau bringen?
Also ganz klares Ja. Dabei handelt es sich dann um die Komplettsanierung zu einem KfW-Effizienzhaus. Das sage ich immer, das ist die Champions League. Also da muss man dann alles machen. Also da muss man dann eben das komplette Gebäude dämmen, Außenwand, Fenster, Dach, Kellerdecke und auch die Heizung tauschen. Und dann kommt man in einen Neubaustandard hinein. Wenn man das komplett umsetzt, dann kriegt man auch ein zinsvergünstigtes Darlehen von der KfW. Und das liegt bei bis zu 150.000 Euro pro Wohneinheit. Einmal zinsvergünstigtes Darlehen und dann gibt es noch einen Tilgungszuschuss. Das heißt, je besser mein Gebäudestandard wird, desto weniger muss ich von diesem Kredit dann zurückbezahlen. Also da ist es dann so zum Beispiel, dass ich 30% von diesem Kredit einfach erlassen bekomme und muss den nicht zurückbezahlen. Das ist dann die Kreditförderung. Also anders als bei einzelnen Maßnahmen, wo rein bezuschusst wird, gibt es beim Effizienzhaus eben die Kreditförderung und da gibt es einen Tilgungszuschuss. Also da wird es nicht direkt ausgezahlt, sondern einfach vom Kredit dann abgezogen.
Mhm. Genau. Das heißt, es lohnt sich wirklich für jeden, dass man sich da mal umfassend informiert.
Genau, also das wäre natürlich sinnvoll und immer individuell, wo stehe ich gerade mit dem Gebäude und wo will ich hin, was ist mein Budget, was bekomme ich vom Staat an Fördergelder und was ist dann auch realistisch an Standards zu erreichen. Also das ist immer ganz individuelle Sache und kann man eigentlich pauschal gar nicht so sagen. Aber es ist viel möglich. Man kann es auch schaffen, auf erneuerbare Energien gut umzustellen und man muss sich bloß irgendwo einen Plan machen mit den eigenen Möglichkeiten, mit dem eigenen Gebäude und dann kommt man auch zum Ziel.
Wie ist denn der Neubaustandard im Moment? Sind wir schon beim Passivhaus oder beim Null-Energiehaus?
Nee, da sind wir noch nicht. Ja, es gibt, das wäre jetzt zu technisch, ein Referenzgebäude nach Gebäudeenergiegesetz und es gibt natürlich Anforderungen an den Dämmwert und auch an den Primärenergieausstoß. Das heißt, das ist wie der CO2-Ausstoß, wo man sehen kann. Aber wenn man so einen Neubaustandard hat, dann ist der überwiegende Energieverbrauch auch nicht mehr die Beheizung, sondern dann ist es eher so, dass ich sage, die Brauchwasserbereitung ist der höhere Energiebedarf im Gegensatz zur Heizungsanlage. Also da ist man dann schon wirklich gut aufgestellt. Beim Neubau hat man nicht so hohe Energiekosten natürlich, also im Gegensatz zu einem Altbau. Da überwiegt eher der Brauchwasserbedarf dann.
Mhm. Beim Neubau.
Genau. Mhm.
Zum Energiesparen noch. Es gibt ja auch Systeme, die die Energie, die Abwärme quasi von einem Haus zurückgewinnen.
Genau, also die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, da ist es so, gerade im Neubau ist es ja auch wichtig, die Gebäude, die werden immer dichter. Auch im Altbau ist es so, wenn Sie die Fenster tauschen und das Dach eben neu dämmen, dann ist das Gebäude ja viel dichter als vorher. Sie haben die Bauphysik komplett geändert. Und das heißt auch, wenn die Fenster zu sind, dann kommt da nicht mehr wirklich viel Luft hinein. Und dann macht es natürlich Sinn, über eine Lüftungsanlage nachzudenken. Einfach, um eine gewisse Lufthygiene wieder sicherzustellen, weil da kommt dann nichts mehr rein. Im Altbau, da zieht es natürlich durch die Fenster dementsprechend rein. Und zum anderen gibt es eben dann die Möglichkeit, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zu installieren. Da ist dann das Lüften überflüssig. Also die Leute haben dann immer Angst, ja, darf ich jetzt mein Fenster nicht mehr aufmachen? Doch, das darf man schon, das ist kein Problem. Es macht nur keinen Sinn mehr, weil die Lüftungsanlage das natürlich für einen übernimmt. Also es ist nutzerunabhängig dann. Und anstatt, dass man dann eben die ganz kalte Luft durchs Fensterlüften ins Gebäude hineinlässt, ist es so, dass die Lüftungsanlage die Wärmeenergie, die im Gebäude ist, quasi beim Hinausbefördern schon wieder an die Luft, die hineinbefördert wird, abgibt und man bis zu 90% Wärmerückgewinnung eben, was die Lüftung betrifft, erreichen kann. Und es ist nie wieder kalt durchs Lüften im Gebäude. Also hat auch ein bisschen einen Behaglichkeitsvorteil. Genau. Gerade bei der Wärmepumpe sehr sinnvoll, weil wenn es natürlich kältere Außentemperaturen hat, dann arbeitet die ja nicht so effizient. Und wenn die durchs Lüften innen drin die Temperatur wieder dementsprechend anheben muss, muss sie natürlich stärker arbeiten. Und wenn die Luft natürlich schon warm hineinkommt ins Gebäude, dann braucht die nicht so stark arbeiten im Winter. Also sehr sinnvolle Sache, das zu machen und sollte immer berücksichtigt werden, wenn man das Gebäude dichter macht.
Ja. Jetzt, wenn man ans Abwasser denkt, da ist es ja, wenn die Waschmaschine abpumpt bei einer 60-Grad-Wäsche, da geht ja auch viel Energie verloren eigentlich übers Abwasser. Gibt es da auch sowas, dass man die Wärme aus dem Abwasser zurückgewinnt?
Gibt es tatsächlich im Ein- und Zweifamilienhausbereich, aber noch eher weniger. Nämlich eine Wärmepumpe, die eben die Wärmeenergie aus dem Abwasser wieder entzieht. Im Mehrfamilienhausbereich gibt es diese Anlagen schon, ist aber auch noch nicht so verbreitet. Also von der Technologie her eigentlich genauso wie eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, die halt eben dementsprechend die Wärme aus dem Abwasser entzieht und dann irgendwo nutzbar macht. Also entweder dann eben in die Heizung einspeist oder fürs Brauchwasser mit nutzt. Wäre sehr sinnvoll, wird aber noch zu wenig genutzt.
Die Energie ist heute unser Thema, beziehungsweise die Heizenergie. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, wie man Energie sparen kann, zum Beispiel durch Dämmung. Das allerdings ist natürlich eine große Maßnahme meistens. Aber auch im Alltag kann man Energie sparen und zwar gar nicht zu wenig.
Ja, das ist richtig. Also das geht beispielsweise schon ganz banal da los, dass ich mir Gedanken mache, zum Beispiel, wie stelle ich meine Möbel? Hört sich jetzt verrückt an, ist so, aber es gibt verschiedene Dinge, die die Behaglichkeit des Menschen beeinflussen. Das ist einmal die Raumtemperatur, dann die Windgeschwindigkeit im Raum und auch die Temperatur der umfassenden Flächen. Genau. Und wenn man natürlich jetzt in einen kalten Außeneck seine Couch reinstellt, dann ist es so, dass man automatisch die Raumtemperatur anheben muss und weiter aufdreht sozusagen, damit man sich ausreichend behaglich fühlt, weil man einfach diese kalten Flächen hat, die einen umgeben. Mhm. Und deswegen kann man auch schon mal drüber nachdenken, einfach da würde man auch schon dementsprechend was einsparen, die Couch nicht in das kalte Eck zu stellen, sondern eher nach innen, wo ein Inneneck ist irgendwo. Und dann braucht man die Raumtemperatur auch nicht so weit hochdrehen, dass man sich trotzdem noch behaglich fühlt. Also das spielt schon mal eine Rolle. Denn man muss jetzt dazu wissen, jedes Grad Raumtemperatur, das ich absenken kann, spare ich mir 6% Energie ein. Und wenn ich da die Raumtemperatur um 1 Grad runterdrehen kann, habe ich schon mal 6% Energie eingespart, nur durch das, dass ich meine Möbel umgestellt habe. Das ist schon mal ein kostenloser Energietipp, das man mal berücksichtigen kann. Und da geht es schon los, genau. Also sowas kann man gleich mal am Anfang mal bei sich zu Hause selber gucken, wie habe ich das? Ich meine, gut, man hat jetzt wenig Lust, wahrscheinlich sein Haus umzugestalten, das ist auch klar, aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, genau. Ja. Und wie gesagt, dann habe ich schon angesprochen, also jedes Grad Raumtemperatur, das man absenken kann, bringt 6% Energieeinsparung, das ist nicht wenig. Deshalb kann man mal gucken, wie ist denn das Zeitprogramm meiner Heizungsanlage eingestellt? Muss die komplett durchlaufen? Meistens sind ja beide in der Arbeit, kommen erst abends wieder, Kind kommt vielleicht auch nachmittags von der Schule heim und vormittags ist eigentlich keiner zu Hause. Und jede Stunde, wo man die Temperatur natürlich im Raum absenkt, kann man dementsprechend Energie einsparen. Das hängt damit zusammen, dass ein Bauteil hat ja einen sogenannten U-Wert und der ist immer Watt pro Quadratmeter und Kelvin Temperaturunterschied. Das heißt, der Wärmestrom ist umso stärker, je höher der Temperaturunterschied zwischen innen und außen ist.
Ach, da ist der Wärmestrom stärker. Das heißt, es fließt dann, wenn es innen wärmer ist, fließt auch mehr ab.
Genau. Aha. Das ist also, je höher der Unterschied ist, desto mehr geht auch durch dementsprechend. Und wenn man das absenken kann, wenn man das Zeitprogramm dementsprechend auch regeln kann, bei den Thermostaten ist es das Gleiche. Da kann man natürlich diese smarten Thermostatköpfe vielleicht auch installieren. Die kann man per App steuern, kann man auch ein bisschen was. Aber das spart jetzt nicht mehr ein, wenn Sie das mit per Hand hoch und runter drehen. Ja. Also es ist nur vielleicht eine Komfortsache. Da müssen Sie aber überall dann auch wieder Batterien reintun. Verursacht auch wieder dementsprechend Müll. Und wenn Sie nicht zu viele Heizkörper haben, dann können Sie natürlich auch per Hand rumgehen und das runterdrehen dann. Auch wie die Heizung selber läuft, die Zentralheizung. Da gibt es auch ein Zeitprogramm. das mal überprüfen.
Die Heizkurve einstellen lassen, am besten vom Fachmann, oder? Weil das ist
die Heizkurve, da sind wir jetzt wieder bei der Vorlauftemperatur.
Aber die Heizkurve ist ja was anderes. Das ist jetzt genau. das ist das andere bei der Nachtabsenkung oder Tagabsenkung.
Genau. Genau. Also und die Heizkurve ist natürlich, mit wie viel Temperatur geht das Wasser in den Heizkörper hinein? Denn am Heizkörper können Sie bloß auf und zu machen. Also dementsprechend, wie es eingestellt ist, macht der Thermostatkopf nur auf und zu. Der regelt nicht, wie viel Temperatur in den Heizkörper reingeht oder wie viel Volumenstrom, sondern einfach nur auf und zu. Mhm. Und die Heizkurve, die regelt quasi, bei welcher Außentemperatur gehe ich mit welcher Temperatur in die Heizkörper hinein. Und da kann man durchaus mal gucken, wenn man sich das zutraut, dass man da 1-2 Grad mal absenkt und guckt, ob es immer noch warm genug natürlich wird. Aber das sollte vielleicht doch lieber der Fachmann machen, dass man da vielleicht nichts irgendwo durcheinander bringt. Also in manchen Heizungen kommt man auch nur durch die Fachmann-Ebene da hinein. Aber wenn man sich es zutraut, kann man es probieren. Jedes Grad an Vorlauftemperatur, das man absenken kann, ist auch wieder 1,6% Energieeinsparung natürlich. Genau. Also wirklich, da ist auch ein Hebel. Was auch noch zusätzlich ein Hebel ist, ist die Brauchwassertemperatur. Aber Achtung, da haben wir eben das Legionellen-Thema. Also da darf man nicht zu weit runterregeln.
Legionellen? Vielleicht erklären Sie kurz, was das ist.
Das sind eben Bakterien, die sich vermehren, wenn gewisse Voraussetzungen eben gegeben sind. Und die vermehren sich eben dann im Brauchwasserspeicher und können beim Duschen durch die Zerstäubung von dem Wasser, die stattfindet, eingeatmet werden und die legionellen Erkrankungen eben auslösen. Und das ist durchaus für ältere Leute sehr gefährlich, mhm, oder für ganz kleine Menschen, mhm, also für Babys, genau. Mhm. Und deswegen empfehlen wir, keine Temperatur unter 55 Grad einzustellen. Also 60 braucht man nicht, aber man kann vielleicht von 60 auf 55 runterstellen und da hat man auch nochmal ein bisschen Energieeinsparung zu erwarten. Das würde dann passen. Also das weiter runter dürfen wir nicht empfehlen.
Genau. Weil ab 55 Grad die Legionellen dann nicht mehr überleben, oder
wie? Ja, die vermehren sich da nicht. Also, da vermehren sie sich nicht, genau, ne? Also unter 55 Grad, bei zwischen 40 und 50 Grad fühlen sich die Pudel wohl, vermehren sich sehr stark und da kommt es zu Problemen. Abtöten kann man es erst ab 70 Grad sowas. Also das ist dann die thermische Desinfektion. Die funktioniert aber leider auch nicht so gut. Also viele Heizungen haben auch eine thermische Desinfektion mit drin. Sagen dann, ich gehe auf 45 Grad Brauchwassertemperatur runter und einmal in der Woche wird hochgeheizt. Das funktioniert aber nur bedingt, weil dann müssten sie ja alle Verbraucher aufmachen, dass alle Leitungen gespült werden. Überall die Temperatur ankommen von 70 Grad, dass alles abgetötet wird ausreichend. Deswegen empfehlen wir trotzdem nicht weiter als 55 Grad.
Also ganz interessant. Also wir haben daheim einen Pufferspeicher und das ist so ein Schichtspeicher und der hat aber ganz unten hat der immer so 40 Grad.
Sie haben wahrscheinlich zur Brauchwasserversorgung, aber eine Frischwasserstation dann wahrscheinlich.
Ja,
oder?
Genau.
Genau, das ist ganz was anderes. Genau. Frischwasserstation.
Sie merken schon, ich kenne mich nicht aus.
Genau. Nein, also das zur Erklärung, das bin Durchlauferhitzer. Also der, also wenn Sie Warmwasser zapfen, dann wird es direkt als Durchlauferhitzer eben erwärmt, genau durch das Wasser vom Pufferspeicher. Also, aber es wird nicht auf Vorrat, wird nicht bevorratet. Also da haben sie natürlich einen Hygienevorteil, wenn sie so ein Hygienemodul haben, Frischwassermodul, da haben sie gar keine Probleme mit Legionellen. Mhm. Genau. Gut.
180 Energieberater arbeiten für die Verbraucherzentrale Bayern in ganz Bayern und ich denke mir, sie haben viel zu tun, weil es sind ja gerade Zeiten, in denen es sind Umbruchszeiten bei den Heizungen.
Ja, oder? Klar, also die Nachfrage ist groß. Ich gehe davon aus, dass jetzt, wenn das Gebäudeenergiegesetz auch steht ja vor einer Änderung, hat die Politik angekündigt, dass dann auch wieder der Beratungsbedarf größer werden wird. Also mal gucken, wie sich's soweit entwickelt. Aber es ist ja eigentlich angekündigt gewesen, für dieses Jahr nochmal eine Änderung auf den Weg zu bringen. Bis jetzt liegt uns aber nichts vor. Also bis jetzt können wir es nicht sagen. Genau. Mal gucken, was da kommt.
Die Energieberater, die für die Verbraucherzentrale Bayern arbeiten oder direkt bei der Verbraucherzentrale angestellt sind, kämen die auch ins Haus?
Die kommen auch ins Haus, genau. Mhm. Also es gibt entweder die Möglichkeit, in den Beratungsstellen kostenlos beraten zu werden. Da muss man einen Termin halt vorher anfragen, für eine Dreiviertelstunde. Oder wir kommen zu Ihnen nach Hause. Sie bekommen 2 Stunden Beratung und einen Beratungsbericht mit Handlungsempfehlungen im Nachgang per Post zugesendet. Und das kostet aber dann 40 Euro Eigenanteil. Genau, außer Sie haben einen einkommensschwachen Haushalt und können das nachweisen, dann ist es komplett kostenlos.
Und man meldet sich am besten bei der Verbraucherzentrale Bayern auf der Internetseite.
Genau, auf der Internetseite oder bei der Hotline. Mhm. Die weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Genau.
Kann man noch schauen.
Aber die finden es auch auf der Webseite der Verbraucherzentrale und da einen Termin vereinbaren. Genau.
Lohnt sich.
Lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind unabhängig, wie gesagt. Wir wollen Ihnen nichts verkaufen, gehen individuell auf Sie ein und macht Sinn, um Ihr Vorhaben zu starten, sich vorher beraten zu lassen.
Vielen herzlichen Dank, Alexander Bär, Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern. Danke, dass Sie heute gekommen sind, dass Sie uns so viele interessante Dinge erzählt haben. Sie fahren jetzt wieder zurück nach Weiden. Weiden in der Oberpfalz. Und
jawohl.
Da ist ja Böhmen nicht so weit weg, haben Sie gesagt.
Das ist richtig, ja.
Und die Blaskapellen bei Ihnen in der Region spielen deswegen gern den böhmischen Traum.
Das ist richtig.
Den hat sich der Herr Bär jetzt gewünscht bei uns und den spielen wir natürlich. Auch schöne Grüße in nach Weiden. Kommen Sie wieder gut heim. Vielen Dank fürs Kommen und alles Gute.
Ja, danke auch.